Bevor ihr jetzt in die Folge reinhört, nur ein kleines Heads-up. Wir haben leider ein kleines Tonproblem gehabt, weil wir nicht unsere normalen Mikrofone hatten. Wundert euch nicht darüber und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Science Running Podcast. Diese Woche haben wir ein ganz cooles Thema. Lotte haben wir leider wieder nicht dabei. Ist wieder ein Thema, das sie gar nicht interessiert anscheinend, ne, Johnny? Offensichtlich ist sie nicht dabei, aber uns beide habt ihr wieder am Start. Da freuen wir uns auch richtig drauf. Genau.
Ja, genau. Wir sind zurück mit einem, ja, für jeden Läufer, glaube ich, auch relevanten Thema. Und wir sprechen heute ein bisschen über so die Verletzungsanfälligkeit des Laufens, beziehungsweise was man machen kann, um auch Verletzungen ein bisschen vorzubeugen beim Laufen. Max, wie lange ist deine letzte Verletzung her?
Ja, tatsächlich gar nicht so lange, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, jetzt fast to the date 2 Jahre, dass ich wieder reingestartet bin in mein Training. Das ist echt crazy. Wenn ich so zurückdenke, da denke ich mir so, wie blauäugig war ich eigentlich, dass ich diesen Spike da angezogen habe in Flexdev 5 Wochen lang, der mir eigentlich eine halbe Nummer zu klein war. Also das ist wirklich komplett dumm gewesen, muss man auch mal ehrlich einfach so sagen. Das war wirklich dann echt nicht so schön auch, die Schmerzen, die ich danach hatte. Vor allem, wenn man dann da so 160 Kilometer bis 180 Kilometer drauf knallt. Und dann noch einen zu kleinen Spike anhat, wo dann der Fuß immer vorne so greift. Ja, dann war die Stressreaktion im Fersenbein und die Reizung meiner Posterior-Tibialis-Sehne relativ schnell da, muss ich sagen. Wer das jetzt nicht weiß, das ist eine Sehne, die quasi aus dem unteren Fuß hoch in die Wade verläuft, die halt dann sehr gereizt war, und das Fersenbein ist quasi da auch verankert, da unten drunter unter dem Fußspann. Es geht quasi von der Plantarsehne hoch, so hinter dem kleinen Knöchelchen, das ihr auf der Innenseite vom Fuß habt, und da zieht sich die Sehne dann quasi in die Wade. Das hat quasi bei mir auch so ein bisschen angefangen mit Wadenschmerzen, wo ich mir dann so gedacht habe, so hui, das macht doch irgendwie alles keinen Sinn, weil Wadenschmerzen habe ich eigentlich nie beim Laufen gehabt. Und dann, ja, genau. Johnny, wann hast du das letzte Mal deine Verletzung gehabt? Das würde mich auch mal interessieren.
Das ist schon sehr lange her, tatsächlich. Also ich glaube, die letzte Verletzung ist über 5 Jahre her, mindestens. Wahrscheinlich sogar mehr. Ich glaube, die letzte, an die ich mich so richtig erinnern kann, wo ich richtig Ausfall hatte, das war noch in den USA. Das war 2018, das letzte College-Jahr. Und da hatte ich auch Probleme mit der Plantarfaszie. Und auch über einen längeren Zeitraum so eine klassische Läuferproblematik, würde ich sagen. Und seitdem hatte ich eigentlich nicht mehr so große Probleme. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ein bisschen mehr darauf geachtet habe, immer regelmäßig neue Schuhe anzuziehen und nicht den Schuh zu laufen, bis er komplett tot ist. Und Schuhe sind eine ganz gute Überleitung zu unseren beiden heutigen Gästen, die nämlich für ein Schuhunternehmen arbeiten, was sich auf die Fahne geschrieben hat, Läuferverletzungen zu vermeiden. Ich stelle euch einmal ganz kurz vor, und beziehungsweise ihr stellt euch mal ganz kurz vor, sagt mal kurz, wer ihr seid. Wir haben einmal Tilman von Tromotion und einmal Eva von Tromotion am Start. Sehr schön, dass ihr heute da seid.
Ja, vielen lieben Dank für eure Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank auch schon für das kurze Intro. Genau, Eva und ich sind heute da, erzählen so ein bisschen, ja, was Ursachen und Gründe für Laufverletzungen sein können, teilweise sind, warum sich diese Problematik wahrscheinlich seit vielen Jahren nicht verändert hat und was die Ursache dahinter auch ist. Und genau, zu mir, ich bin schon relativ lange bei Tromotion, extern, intern, seit jetzt in Summe 6 Jahre, und da im Bereich, eigentlich im Bereich Marketing zuständig, aber dadurch, dass ich einer der ersten Mitarbeiter auch war, habe ich quasi ein zweites biomechanisches Studium machen dürfen in der Firma, denn einer unserer Mitgründer ist ja ein sehr renommierter und bekannter Biomechaniker, der Professor Brüggemann. Genau, und da gebe ich auch gerne direkt mal weiter an Eva, weil das ist eigentlich so ihre Profession sozusagen.
Ja, danke ihr zwei. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau. Wie Tilman bin ich tatsächlich auch jetzt schon fast 6 Jahre im Unternehmen dabei, seit 2020. Bin nach dem Studium, ich habe Sportwissenschaften hier an der Sporthochschule studiert, Sport und Leistung, und im Master Exercise Science and Coaching. Und habe dann parallel tatsächlich immer beim Laufladen hier in Köln, bei Bunert Köln, gejobbt und Laufschuhe verkauft, und habe da meine Erfahrungen mit dem ganzen Laufen und Laufschuh-Business gesammelt. Und musste dann wie jeder im Studium irgendwann auch mal eine Bachelor-Masterarbeit abgeben. Und meine Masterarbeit habe ich dann tatsächlich bei Professor Brüggemann damals schreiben dürfen und bin so in die Firma reingerutscht und seitdem fest verankert. Ich war zu Beginn sehr viel dafür verantwortlich für Schulungen und Events. Wir müssen ja unsere Handelspartner dementsprechend auch schulen. Es gibt natürlich diverse Veranstaltungen, Marathonveranstaltungen, Events und Co. Ich meine, ihr seid da ja auch selber sehr häufig und oft bei vertreten. Dementsprechend wisst ihr da genau, wovon ich rede. Und ja, jetzt betreue ich auch unsere Händler sehr eng als Account Managerin und immer sehr wieder sehr viele spannende Aufgaben. Aber natürlich, wie Tillmann sagte, das Thema Biomechanik ist das, was mich am meisten beschäftigt. Und natürlich auch das Thema Verletzungen, wie Verletzungen entstehen, wie was die Ursachen sind, die Hintergründe. Weil der menschliche Körper und die Biologie unseres Körpers ist einfach das Faszinierende daran. Und wir sind irgendwo alle Läufer. Und das Schlimmste für einen Läufer ist doch, am langen Ende nicht laufen zu können.
Allerdings, auf jeden Fall. Ihr hört schon ein bisschen raus, die beiden haben auf jeden Fall richtig Grips im Kopf. Besonders Eva ist natürlich für mich so mein Hauptansprechpartner auch, da ich ja auch teilweise bei Buna dann ja auch den ersten Kontakt mit TrueMotion hatte. Und für mich, wir haben immer so am Anfang haben wir so einen kleinen Kampf geführt, immer. Ich kann mich noch erinnern, da war so, ja, warum soll ich den Schuh verkaufen? Ich finde den Schuh kacke. So und dann nach und nach habe ich aber irgendwie so ein bisschen lieben gelernt, den Schuh.
Ich musste hart bei dir kämpfen, ehrlicherweise. Ja, ne? Aber dich habe ich auch nur gekriegt mit Infos, ne? Mit, ja. Wie funktioniert's und wie kann der Schuh letztendlich so seine Stärken auch rausbringen? Aber ja.
Ja, genau. Und ich glaube, da würden wir auch gerne einfach mal heute drüber reden, ne? Wie ist dieser Schuh überhaupt aufgebaut? Weil ich glaube, das ist eigentlich auch das Coolste an diesem ganzen Produkt, weil das ist halt einfach ein ganz, ganz besonderes Produkt, was einfach nicht handelsüblich ist. Also es ist ein einmaliges Produkt weltweit, das es einfach sonst eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt es nicht. Diese UTEC-Form ist ja auch patentiert, soweit ich weiß. Genau. Johnny, du hast jetzt auch deine Erfahrung schon damit gemacht mit dem Produkt. Dadurch, dass du ja auch immer mal verschiedene Schuhe getestet hast, zum Beispiel den Solo auch und den Nevos, richtig? Den neuen Nevos.
Ich habe die allermeisten Modelle getestet, die es so gibt von TrueMotion, ja, in der bisherigen Geschichte. Also es gibt kaum einen, den ich nicht getestet habe. Jetzt die neuen Modelle, da bin ich jetzt als Wear-Tester dann jetzt nicht dabei gewesen, aber die, sage ich mal, die ersten Modelle habe ich eigentlich fast alle gehabt. Und es war auch ganz interessant zu sehen, wie sich so die Technologie, also weiterentwickelt hat auch, ne, wie der Schuh sich auch weiterentwickelt hat. Ich meine, das Grundprinzip hat sich eigentlich nicht verändert, ne? Und da wirst du jetzt wahrscheinlich auch nochmal im Detail drauf eingehen, was das Grundprinzip eigentlich ist und was so die Idee hinter TrueMotion eigentlich ist, was für uns halt super spannend ist, weil es eben so ein einzigartiger Ansatz ist in der Laufindustrie. Aber für mich ganz spannend zu sehen, wie sich die Produkte auch weiterentwickelt haben. Und als Wear-Tester ist man da immer einer der Ersten, der den Schuh am Fuß hat, sage ich mal. Ne? Und was ich schon immer super fand, war, dass die Produkte sehr langlebig sind. Und das ist für mich mit meinem Laufstil, Max kennt das, glaube ich, ganz gut, das ist für mich leider Gottes wirklich ein Wegwerfprodukt, so ein bisschen. Ne? Und ist nicht besonders nachhaltig, aber so die Robustheit hat mich auf jeden Fall direkt überzeugt. Aber ja, geht vielleicht mal drauf ein, Eva oder vielleicht auch Tillmann, was so ein bisschen, ne, der Ursprung des Ganzen gewesen ist. Also wie ist man auf die Idee gekommen, in so einem eigentlich ziemlich auch vollen Markt schon, dem Laufschuhmarkt, da in so eine Nische reinzugehen?
Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich hat jetzt keiner auf die 48. Laufschuhmarke gewartet in Deutschland. Trotzdem gibt es heute TrueMotion und das hat auch einen guten Grund. Ihr habt das ja zum Einstieg schon erwähnt. Ihr habt auch das Thema Verletzungen, ihr kennt das, ihr wart auch schon verletzt, immer wieder in euren Karrieren. Tatsächlich vergleichsweise lange her, wenn man so ehrlich ist. Gerade du, bei dir, Johnny, jetzt 2018 hast du, glaube ich, gesagt. Also 7, 8 Jahre her, als du das letzte Mal so richtig verletzt warst. Denn es gibt, Eva kann das auch bestätigen, es gibt verschiedenste Studien über die letzten 40, 50 Jahre, die sich damit beschäftigt haben, wie häufig sich Läuferinnen und Läufer verletzen pro Jahr. Verletzung beim Laufen bedeutet nicht, dass ich mir jetzt irgendwie mir mein Kreuzband reiße oder mir meine Wade breche, jetzt übertrieben gesagt, sondern dass ich wirklich aufgrund von Schmerzen, Probleme ein, zwei Trainingseinheiten hintereinander aussetzen muss, die eigentlich geplant waren. Das zählt dann schon als Running-Related Injury, die dann halt gemessen wird. Und das betrifft halt leider trotz immer wieder neuer Technologien im Markt und neuen Ideen seit 40, 50 Jahren unverändert, steht 50% aller Läuferinnen und Läufer. In einem Jahr sind es halt mal 70, beim anderen Jahr mal 30 in den Studien, aber wie gesagt, im Mittelwert sind es halt diese 50%. Und unsere Gründer, der Professor Brüggemann, der jahrzehntelang das Institut für Biomechanik und Orthopädie an der Deutschen Sportschule geleitet hat und in dieser Position auch externer Berater für andere große weltbekannte Laufschuhmarken war. Und der zweite von drei Gründern, der André Krivit, der unser Schuhentwickler ist, hat Schuhe auch entwickelt für die großen Konzerne der Welt. Und eigentlich haben sie sich schon immer mit dem Thema Biomechanik beschäftigt. Logischerweise, Professor Brüggemann, das ist seine Profession. Wäre komisch, wäre nicht. Also hat sie sich aber auch im Laufschuhbau damit beschäftigt, was ist eigentlich die Biomechanik des Laufens und welchen Einfluss haben einfach Laufschuhe auf die Biomechanik des Laufens. Und André Krivit eben auch. Ne? Und letztendlich war schon immer das Ziel, insbesondere von Peter, also Professor Brüggemann, das Risiko von Laufverletzungen zu reduzieren. Und die beiden haben einfach gemerkt, ey, wie ich gerade schon gesagt habe, die Studien zeigen es aus dem eigenen Erleben, egal was kam, es gab irgendwie keine Technologie, die so richtig das Problem angehen konnte. Wenn wir jetzt auf den Schuh uns so beziehen, es gibt natürlich noch ganz andere Faktoren außer den Schuh, aber und haben dann sich zusammengesetzt und gesagt, so hey, wie können wir das vielleicht verändern? Haben sich da irgendwie eingeschlossen, den Menschen nochmal genau studiert, haben nochmal die Studien genau studiert, die es einfach gibt. Wie entstehen Verletzungen, was sind Ursachen? Da kann Eva sicherlich auch gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen und auch mehr. Und gemerkt, okay, irgendwie ist dieses Problem noch nicht adressiert oder richtig gelöst worden sein oder ist noch nicht richtig gelöst worden. Und das ist auch eine Idee, das mal zu entwickeln. Entstanden ist dann diese UTEC-Technologie, da kann Eva gleich was zu sagen, wie gesagt. Und haben da echt sehr, sehr spannende Ergebnisse und Feedback, dass wir wirklich uns diesem Thema annehmen können, so auf Schuhbasis. Genau, vielleicht erzählst du noch so ein bisschen, was eigentlich Ursachen sein können beim Laufen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das hört sich auf jeden Fall schon mal richtig interessant an. Ich glaube, ganz grundlegend auch einfach wichtig für jeden Läufer, ist jetzt gar nicht so abhängig von eurem Produkt, aber wichtig, der Laufschuh ist eigentlich das wichtigste Pferd für den Läufer. Also
du hast ja letztendlich, also klar, du hast auch Klamotten idealerweise an beim Laufen, aber du trägst ja letztendlich, das ist ja jetzt keine Materialsportart im Sinne von, wenn du jetzt Formel 1, dass du irgendwie so viel Technik, die ineinander wirkt und arbeitet, das ist ein Riesenauto oder auch andere Sportarten, wo du halt deutlich mehr Equipment brauchst beim Laufen, brauchst am Ende des Tages, und das ist ja auch das Schöne am Laufen. Ich kann überall auf der Welt hinreisen und packe mir einfach meine Laufschuhe oder meinen Laufschuh in den Koffer ein und gehe dann halt laufen und gehe dann im Zweifel damit die Stadt, das Land entdecken in meinem Urlaub oder halt wie gesagt abends, morgens raus und gehe einfach eine Runde laufen. Aber wie du schon sagst, ist so, dass theoretisch den einzigen Umwelteinfluss von außen, in Anführungszeichen, den wir beeinflussen können. Alles andere hat mit uns selbst zu tun, mit unserem eigenen Körper, den wir dann halt noch mit Training und so weiter halt beeinflussen können. Aber den Schuh ist das eigentlich das einzige Externe, was wir so beeinflussen können an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, super relevant. Wir sagen immer, wir gehen so in zwei, drei Monaten, gehen wir wahrscheinlich so vier Paar Laufschuhe normalerweise durch. Ich glaube, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, wir laufen natürlich auch an Umfang, der jetzt der Autonormalverbraucher nicht normalerweise läuft, aber vielleicht auch einfach grundlegend für den Laufeinsteiger, Laufanfänger. Es ist erstmal super wichtig, erstmal einen Schuh zu haben, den du jetzt nicht gerade für 80 Euro bei Deichmann holst oder ja, irgendwie bei, ja, was weiß ich, irgendeinem Laden, wo du halt einfach dann so ganz dünne Treter hast, die dann vielleicht am Ende des Tages wirklich diese Verletzungen triggern können. Weil du natürlich beim Laufen einfach einen größeren Impact hast. Das haben wir auch schon drüber geredet in den verschiedenen Laufeinheiten, über die wir gesprochen haben, in den Videos und Podcasts. Du kommst einfach immer mit dieser mechanischen Load, wo du quasi auf den Körper aufkommst. Das heißt, du landest immer mit fast doppelt deinem Körpergewicht auf dem Boden, egal wie schnell du läufst. Und natürlich, umso schneller du läufst, ist es natürlich umso quasi der größer der Impact. Und genau da ist natürlich dann der Schuh einfach das Allerwichtigste, der dich halt abdämpfen kann. Genau, und da ist natürlich diese besondere UTEC-Formel, das quasi von TrueMotion, quasi das Non-Pardon, was die jetzt nutzen, um quasi diese Verletzung dann zu vermeiden. Kannst du ja mal erklären, Eva, wie diese UTEC-Form dann aufgebaut ist und was das quasi der Unterschied ist zu einem, sage ich jetzt mal, normalen Laufschuh vielleicht von anderen Marken?
Ja, ihr habt gerade, glaube ich, 28 Themen aufgemacht, über die wir noch tiefer sprechen sollten in den letzten 2 Minuten. Laufen ist eine sehr ehrliche Sportart, erstmal dazu. Ne? Wir müssen schon mit unseren eigenen körperlichen Fähigkeiten erstmal dafür sorgen, dass wir die Schritte voreinander machen. Und natürlich hat der Laufschuh einen echt großen Einfluss, ehrlicherweise. Auch, ich will nicht sagen überraschenderweise, aber Laufschuhe haben einen sehr großen Einfluss auf das, was wir beim Laufen tun. Und in der Entwicklung, so wie Tilman gerade das Ganze schon angesprochen hat, ist es so, dass die letzten 30, 40 Jahre natürlich auch Laufschuhe technologisch entwickelt worden sind, auch um das Thema Verletzung letztendlich anzugehen, doch am Ende des Tages sich die Verletzungsrate nicht verändert hat oder reduziert hat. Und das ist ja das Thema, was wir uns letztendlich annehmen wollten oder wollen, ne, letztendlich. Und ihr kennt das Ganze, Laufschuhe, es geht immer viel um höher, schneller, weiter, aber weniger um ey, wie kann ich denn langfristig gesund laufen? Und bei uns mit dieser U-Tech-Technologie, mit der Hufeisenform, ist es so, dass die erstmal ist es eine U-Form, die ist aber in sich rund, weich und innen hohl. So, dass letztendlich das Fersenbein in diese Konstruktion eintauchen kann und auf natürliche Weise stabilisiert wird und zentriert wird. Das ist das Ganze, worum es am langen Ende geht. Das Ganze ist abgeschaut von unseren natürlichen Strukturen, wie beispielsweise dem Meniskus in unserem Knie. Das ist auch eine runde, weiche und innen hohle Struktur im Kniegelenk, die letztendlich das Knie stabilisiert. Wir haben einen runden Oberschenkelkopf und eine flache Unterschenkelplateau letztendlich. Das Ganze ist ja per se erstmal nicht stabil. Das Ganze wird stabil durch den Meniskus und eben durch Muskeln, Sehnen und Bänder, die das ganze Gelenk eben kongruent machen am langen Ende. Bei der Ferse ist es genau das Gleiche. Wir haben ein rundes, hartes Fersenbein. Ne, ihr kennt das alle, diese harte Struktur letztendlich.
Das Fersenbein gut genug.
aber wir haben da auch so einen kleinen Fettkörper drumherum. Und der legt sich eben auch wie so ein Hufeisen um diesen Knochen herum und dient als Polsterung letztendlich. Und unsere Hufeisenform oder U-Tech-Technologie ist letztendlich einfach ein überdimensioniertes Fersenfettpolster, welches ermöglicht das Laufen auf befestigten Untergründen, auf Straßen. Ich meine, ihr wisst, wir laufen nicht mehr irgendwie in der Savanne, sondern wir haben nun mal die befestigten Wege. Dementsprechend brauchen wir eben auch Laufschuhe, die das ermöglichen. Und mit dieser Hufeisenform sinken wir hier hinein und können, und das ist letztendlich diese ganze Biomechanik dahinter geht so weit, dass wir aber über Kräfte sprechen müssen. Es geht nicht um Bewegung, die erlaubt wird, sondern es geht um die Kräfte, die beim Laufen wirken. Wir haben, du hast es schon angesprochen, Max, wir haben immer ein Körpergewicht und dieses Körpergewicht wird beim Laufen sogar eher um das 3- bis 5-fache erhöht.
Fact-Check, Max Norris.
Fact-Check, wieder express erzählt, ne?
Zum Teil ist es sogar so, dass die Achillessehne nochmal deutlich höhere Kräfte aushalten muss als jetzt nur das 3-fache des Körpergewichts. Aber worauf wollte ich hinaus? Ja, letztendlich, dass die Kräfte zentriert werden. Bewegen kann der Fuß sich am langen Ende, wie er möchte. Aber das Knie, die Hüfte, ne, der untere Rücken letztendlich muss in einer Achse stehen. Und ihr habt mit Sicherheit auch schon mal von der kinematischen Kette gehört. Ja.
Unter anderem.
Unter anderem. Genau, dass alles, was wir letztendlich unten am Fuß manipulieren, auch Auswirkungen hat auf den Körper oder auf andere Körperteile, auf die Kette eben, genau. Genauso wie es eine Auswirkung hat, wenn wir jetzt mit dem Oberkörper stark rotieren, dass das Ganze auch Auswirkungen eben auf die untere Kette hat. Und wir können eben bei jedem Schritt durch diese Hufeisentechnologie, durch U-Tech, um bis zu 10% die Belastung im Kniegelenk reduzieren. Das Verkippen des Kniegelenks, das EAM, so nennt sich das, das externe Adduktionsmoment, reduzieren und das Innenrotationsmoment reduzieren. Und das ist genau das, worum es geht.
Welche Rolle spielt da so die Individualität des Läufers, also so die Lauftechnik oder die Statur? Welche Rolle hat das?
Du meinst jetzt, welcher Läufertyp in sei es leichter, schwerer, schneller, langsamer?
Ja, oder genau. So oder auch einfach der Laufstil so ein bisschen, ne? Also wie setze ich mit dem Fuß auf? Ich glaube, das war auch ein interessanter Fakt, den ich erfahren habe im Zuge des
Testings. Du willst auf den Rückfußläufer hinaus.
Richtig,
letztendlich.
Genau.
Ja. Nein, also Rückfußläufer grundsätzlich, wir haben die Technologie im Rückfuß verbaut. Das ist das, was man markant sehen kann. Wir haben letztendlich diese Hufeisenkonstruktion auch im Vorfuß verbaut. Das Ganze ist immer nicht ganz so einfach beziehungsweise zeigbar zu erklären, weil letztendlich der Vorfuß einfach anders arbeitet als der Rückfuß. Der Vorfuß flacht ab und wölbt sich wieder hoch, letztendlich die Muskulatur. Aber es funktioniert am langen Ende genauso für Vorfußläufer wie für Rückfußläufer auch. Nur, dass man natürlich dieses Trampolinartige, diesen Trampolineffekt durch das Eintauchen in die Hufeisenkonstruktion eben mehr spürt. Das heißt, Rückfußläufer profitieren natürlich schon spürbar mehr von dieser Konstruktion, definitiv, aber, und das muss man dazu sagen, dass einfach wirklich über 95% der Läufer Rückfußläufer sind. Und wir sprechen davon auch wissenschaftlich, dass ein Rückfußläufer dann schon ein Rückfußläufer ist, wenn er quasi beim Laufen mit dem Rückfuß den Boden berührt. Das heißt nicht, dass der initiale Bodenkontakt der Bodenkontakt mit der Ferse sein muss. Na, also nur weil ein Läufer letztendlich mit dem Vorfuß oder Mittelfuß als erstes den Boden berührt, kann es trotzdem sein, dass er mit der Ferse noch auf den Boden kommt, dementsprechend von dem Hufeisen profitieren kann und sich nach vorne raus katapultieren kann.
Ich glaube, das ist auch so eine besondere Sache. Ich glaube, viele Leute beschäftigen sich immer mit ihrem Laufstil und ihrer Lauftechnik. Ich bin da immer so ein bisschen so zwiegespalten, weil ich sage, du hast ja irgendwann Laufen gelernt, also wie du Laufen gelernt hast. Natürlich ist es für Johnny und mich so relativ, sieht das immer sehr ästhetisch aus und wir haben einen Laufstil, wo wir wirklich eigentlich nur auf dem Vorfuß laufen. Aber das liegt einfach daran, weil wir einfach grundlegend schon seitdem wir 10, 12, 13 sind, immer schon diesen Laufstil so erlernt haben mit Lauf-ABC, verschiedenen Übungen. Und ich glaube, der normale Läufer, also jetzt kein Elite-Läufer, muss sich nicht dazu zwingen, auf dem Vorfuß zu laufen. Und ich glaube, das ist ein besonderes Thema,
wo viele
Läufer sich den Kopf zerbrechen drüber, aber da wäre super, wenn du auch nochmal was zu sagen könntest, weil ich glaube, das ist schon auch sehr relevant für viele Läufer.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch ehrlicherweise nicht verstehe, warum das immer so verkopft wird. Am langen Ende kann man das recht gut abkürzen, glaube ich, weil wenn man sich unseren Fuß anschaut, wir haben nun mal die Ferse, wir haben aber auch vorne die Fußballen und wir sind ja keine Huftiere. Das heißt, wir können unsere Ferse schon nutzen. Das ist schon mal irgendwie Punkt 1. Also wir gehen ja auch über die Ferse. Warum sollten wir dann plötzlich nur noch auf dem Vorfuß tippeln beim Laufen? Ihr wisst selber, das beansprucht so viel mehr die Wadenmuskulatur und das muss man auch erstmal können und das muss man auch erstmal lernen.
Ja,
dann aber auf der anderen Seite, das Wichtige ist eigentlich, wo ist der Körperschwerpunkt beim Laufen? Es geht nicht darum, dass du mit der Ferse den Boden berührst, sondern wann. Ne, wenn der Körperschwerpunkt, wenn du dich leicht ein bisschen nach vorne lehnst, ne, und letztendlich unterm Fußaufsatz oder beziehungsweise immer unterm Körperschwerpunkt deinen Fußaufsatz hast, dann kannst du wunderbar und auch wahrscheinlich sehr lange verletzungsfrei als Fersenläufer durch die Welt gehen. Schwierig wird es, glaube ich, erst dann, wenn du als Läufer immer so deinen Fuß ausstreckst. Ich finde das jetzt natürlich im Podcast immer ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ne, wenn du deinen Fuß ausstreckst und dann so in den Schritt reinfällst, ne, und dann so den Fußaufsatz einen Meter vor dem Körper hast, dann musst du natürlich echt viel Weg überwinden, ne, bis du dein Körpergewicht wieder über dem Fuß stehen hast. Und das knallt dann auch häufig ins Knie, in die Hüfte. Das ist dann eher das Problem. Aber nicht das über die Ferse laufen per se.
Ich finde es auch immer ganz schön, sich das zu visualisieren, wenn man sich so einen Sprinter anguckt. Das ist ja eigentlich genau das, was man dann nicht machen sollte, nämlich wirklich nur am Vorfuß und einen sehr greifenden Schritt zu laufen. Ne? Das ist dann auf lange Sicht auch kontraproduktiv. Aber da sieht man es mal sehr, sehr extrem, ne? Das andere Ende von dem, was man irgendwie laufen kann.
Sie tragen natürlich auch ganz andere Schuhe mit den Spikes, ne? Also, dass ihr dann, also gerade jetzt Sprint-Kurzdistanz, hast ja nur vorne die Spikes, du kannst ja faktisch fast gar nicht hinten auftreten. Also von der Form des Schuhs ist ja schon so gebaut, dass er
eigentlich. Ja, die Ferse ist komplett ausgespart. Genau.
Das ist ja schon mal was ganz anderes als ein Straßenlaufschuh.
Genau, wenn wir schon bei Aufbau vom Schuh sind, ist, glaube ich, auch ganz relevant. Ich glaube, Tilman, du kannst da ganz gut was zu sagen. Zum Beispiel bei vielen anderen Marken ist es ja so, also wir sind das ja so ein bisschen gewöhnt, dass die immer die Marken versuchen, die bauen so Schienen ein in den Schuh. Ich glaube, jeder hat schon mal vielleicht, wenn ich die Marke jetzt nenne, Brooks gesehen, Brooks Glycerin GTS. Der Schuh ist so aufgebaut, dass du quasi so zwei Bahnschienen hast, die quasi den Schuh, also den Fuß so halten sollen, dass du halt nicht nach außen knickst oder dass du halt eine Pronation, wie man sagt, so ein bisschen vermeidest. Aber das hat der TrueMotion ja nicht. Der hat ja keine Pronationsstütze drin.
Genau, Eva hat es ja eben schon eigentlich so eingeleitet, dass wir am Ende des Tages, wir gucken uns nicht an, ob ein Läufer oder ein Läufer, ob der jetzt überproniert, supiniert, neutral läuft, das ist uns eigentlich relativ egal, weil das wird jetzt auch schon gesagt, jeder lernt irgendwie so laufen, wie halt eben läuft. Der eine knickt nach innen ein, also überproniert, der andere knickt vielleicht ein bisschen nach außen, supiniert, der nächste knickt gar nicht, ist irgendwie ein Neutralläufer sozusagen. Ich möchte auch gar nicht so viel über Pronation und Überpronation etc. sprechen. Gibt aber mittlerweile ausreichend Studien, die zeigen, dass eben diese Überpronation zum einen nicht definiert werden kann, ab wann ist überhaupt eine Überpronation physiologisch gefährlich, in Anführungszeichen. Und zum anderen zeigen diese Studien eben auch, dass Überpronation sogar gut ist. Ja, also dass tatsächlich Läufer, die überpronieren und die du auch überpronieren lässt, sich sogar weniger verletzen als Leute, die nicht überpronieren. Und Eva meinte eben so ein bisschen, der Fuß kann mehr machen, was er will. Wenn wir uns das vorstellen würden, der Fuß könnte nicht irgendwie pronieren, in welche Richtung auch immer. Was machst du dann, wenn du auf eine Wurzel trittst und dein Fuß ganz steif ist? Ne? Also irgendwie das nicht ausgleichen kannst, quasi in Gefälle auf dem Boden. Und zu deiner Frage, deswegen kümmern wir uns nicht über Pronationsstützen, so wie die ausgebaut sind bei anderen Marken, ist ja dann verschieden. Ne? Brooks hat ein eigenes System, wie so Schienen, wie du es nennst. Andere haben halt wirklich immer noch so leichte Keile auf der Innenseite, der medialen Seite des Schuhs. Auch wenn das immer weniger wird, aber das sollen die Marken selbst entscheiden. Das ist erstmal ein anderes Thema. Genau, wir haben am Ende des Tages sagen, wir unterstützen einfach die individuelle Laufbewegung. Wenn du bei uns nach innen knickst, dann knickst du auch bei uns im Schuh nach innen. Nur, das kann man sich so vorstellen, das hat Eva eben auch schon so ein bisschen bei unserer Technologie erklärt. Wenn wir jetzt eine Kugel in eine Schüssel werfen, egal ob wir sie jetzt innen reinwerfen oder außen reinwerfen, am Ende landet die Kugel immer mittig im Boden sozusagen. Ne? Und das ist bei uns auch so, egal ob du innen zuerst auftrittst oder außen zuerst auftrittst oder in der Mitte, also quasi nicht nach innen oder außen knickst, am Ende wirst du immer so geführt, in Anführungszeichen, durch die UTEC-Technologie, dass du wieder zentriert in der Mitte landest und von dort die Kraft zentriert eben durch den Körper läuft. Deswegen ist bei uns vollkommen irrelevant, ob du überpronierst, supinierst, Neutralläufer bist.
Was ich dazu immer noch total spannend finde, ist, jeder Läufer läuft ja auch sehr individuell und jeder hat einen individuellen Fußaufsatz. Und durch diese sehr weiche Konstruktion ermöglichen wir halt auch ein sehr individuelles Auftreten. Wir können 10 verschiedene Läufer in unsere Schuhe stecken und wenn wir das aufnehmen, sehen wir 10 unterschiedliche Bilder hinterher. Was ich ehrlicherweise total cool finde, weil ich laufe anders als Tilman und Max, du läufst anders als Johnny. Von daher, diese Individualität da reinzukriegen in einen Schuh, finde ich ehrlicherweise ziemlich cool. Denn, ne, sei es geschützte Schuhe, Einlagen und Co., ja.
Ja, ich finde auch immer so ein bisschen so, also viele Leute schwören ja auf orthopädische Einlagen. Ich persönlich bin nicht so der Fan von orthopädischen Einlagen, um das mal jetzt so.
Möchtest du das Thema aufmachen?
Wir haben darüber schon oft Diskussionen geführt. Weil du bringst deinem Fuß ja was bei, was eigentlich dein Fuß gar nicht so unbedingt braucht.
Einlagen sind Symptombehandlungen und können akut ihnen völlig, völlig hilfreich sein, ja. Wenn sie erstmal die Probleme lösen, alles, was hilft, gibt erstmal recht. Ja, aber es ist nicht die Ursachenbekämpfung. Und man muss, in meinen Augen muss man sich immer fragen, was ist denn die Ursache von einem Problem? So, warum habe ich denn jetzt plötzlich XY-Knieschmerzen? Das liegt ja meistens an was anderem und nicht daran, dass man jetzt plötzlich dann eine Einlage trägt. Sondern es hat ja irgendwo eine Ursache. Und das ist das Problem immer bei diesen Einlagen.
Ja. Absolut, also das glaube ich auch und wie du gesagt hast, wenn du halt eben wirklich ein akutes irgendwie Problem hast und dann die vielleicht sogar verschrieben bekommen hast oder so, ich glaube, dann macht es auch wirklich Sinn, aber ja, Ich glaube, es macht Sinn, sich auf jeden Fall Gedanken zu machen, was ist eigentlich ursprünglich mein Grund für eine Verletzung. Und da gibt es eigentlich viele verschiedene Sachen. Ich glaube, das, was man am meisten halt aber sieht, sind halt eben diese klassischen Überlastungsgeschichten, oder? Was ist da eure Erfahrung?
Das ist letztendlich ja das, was ich im Einstieg sagte. Also Laufverletzungen sind erstmal, also das, was als Laufverletzung definiert wird, sind ja Überbelastung, Überbelastungsverletzungen sozusagen, oder? Schäden, die durch Überbelastung entstehen. Das sind in erster Linie erstmal Schmerzen. Und du hast schon gesagt, es sind verschiedenste, also es kann verschiedenste Ursachen haben. Und das ist ja dann dein individuelles Training, deine Trainingssteuerung. Also ich habe ich quasi übertrieben, Anführungszeichen, habe ich gestern meinen ersten 5-Kilometer-Lauf gemacht und will dann morgen direkt 42 Kilometer laufen. Also das ist wahrscheinlich nicht sonderlich clever. Also weder für dein Skelettsystem als auch noch für dein Herzmuskelsystem an der Stelle. Aber das ist nämlich der eine Faktor. Dann das ganze Thema Warm-up, Cooldown, das Krafttraining für Läuferinnen und Läufer. Also und dann irgendwann in der Kette kommt halt auch der Schuh. Und das ist dann der Schuh, wenn du quasi, kommt dann insbesondere zu tragen, wenn du deine anderen Einflüsse nicht veränderst, dann hat der Schuh auch noch, also dann kann der Schuh durchaus auch noch on top einen großen Benefit haben, wie eben dann Studien von uns zeigen, wie einfach True Motion Schuhe und die UTEC-Technologie von uns halt das Risiko on top einfach reduzieren kann.
Wenn ich jetzt mal auf meine eigene Historie zurückblicke und vielleicht dann eher ab und zu die Problematik war, dass man einen Schuh zu lange getragen hat, würdet ihr auch das teilen, dass das auf jeden Fall ein Problem bei vielen Läufern ist, dass sie einfach zu lange einen Schuh tragen, der gar keine richtigen Dämpfungseigenschaften mehr vielleicht hat, die Passform hat sich verändert, wie auch immer.
Du sagst eigentlich genau das. Am Ende ist es das Thema, dass ja Schäume nehmen mit der Zeit einfach ab von dem, was die halt diese Dämpfungseigenschaften nehmen ab oder dann auch, also erstmal ist Dämpfung jetzt per se jetzt nicht, das war ja der Grund, warum verschiedene Marken immer mehr Dämpfung gebaut haben, weil da, ich weiß gar nicht, wann das war, in den 90er Jahren hatte man so die Idee gehabt, Impact Cushioning sozusagen, dass man eben den Aufprall, den Aufsatz irgendwie dämpft und dadurch irgendwie die Verletzungsgefahr reduziert. Letztendlich ist das einfach nur ein Komfortthema. Aber unabhängig davon hat natürlich das Dämpfungsmaterial oder das Material an sich ermüdet einfach. Dadurch, das führt dann dazu, dass die Schuhe nicht mehr so funktionieren, wie sie ursprünglich mal funktionieren sollten. Das gleiche auch das Obermaterial. Das wird auch dann, das spannt sich nicht mehr so gut um Fuß. Das heißt, der Fuß wird nicht mehr so gut gehalten, oder ne, der Fuß wird nicht mehr so gut gehalten vom Schuh, vom Obermaterial. Dann fange ich irgendwie an, im Schuh mich zu bewegen und muss halt arbeiten, um halt irgendwie stabil zu laufen. Ne? Und das sind dann natürlich alles Faktoren, die dann unabhängig von der Technologie dazu führen können, dass ich irgendwie meinen Laufstil ungesund verändere, weil ich halt versuche, das auszugleichen.
Tatsächlich ist das wirklich aus Erfahrung so, dass so, wenn die ersten Zwickerlein kommen und die ersten Wehwehchen auftreten, dass man dann wirklich sich die erste Frage stellen sollte, wie alt ist mein Schuh und wie lange habe ich den getragen? Das ist wirklich, ich meine, Johnny, das hast du ja auch gerade schon gesagt, du hast dich darum gekümmert, einfach mal regelmäßiger die Schuhe zu tauschen und das ist tatsächlich, also das hat großen Einfluss. Na, einfach wirklich diese Form und Funktion eines Laufschuhs und da spricht man ja auch in der Laufschuhszene so zwischen ja, 700 bis 1000 Kilometer kann so ein Laufschuh schon mal packen, aber das ist natürlich auch total unterschiedlich. Also mein Laufschuh hält ein bisschen länger als jetzt wahrscheinlich der von dir, Johnny. Ne? Das ist total unterschiedlich, wie man den abrockt am langen Ende.
Ja, ich glaube, bei uns ist es ja so, wir machen so ungefähr 6000 bis 7000 Kilometer im Jahr. Also wir gehen schon mal durch so 20 Paar Schuhe durch in einem Jahr. 20 bis 25.
Ich würde auch sagen, also 700 bis 1000 Kilometer habe ich, glaube ich, noch in gar keinem Schuh geschafft. Ich glaube, das Maximum sind bei mir so vielleicht 400 oder so.
Ja, das ist ja auch.
Ich habe die Schuhe auch teilweise mal angefangen zu tracken und mal zu gucken, ne, wie viele Kilometer schafft so ein Schuh. Und wenn ich mir den dann angeguckt habe und da stand 400 auf der Uhr und ich habe den so in der Hand gehalten und dachte mir so, ja, okay. Der sieht aus, als hätte ich da eine Hunger gehabt und unten an der Sohle reingebissen. So, ne? Also der war wahrscheinlich auch schon wieder 100 Kilometer drüber.
Da merkt man ja aber auch wunderbar, dass auch höhere Belastungen eben auch höhere Belastungen auf die Strukturen letztendlich abgibt. Ne? Und das, ihr habt nun mal höhere Belastungen, ihr habt höhere Tempi, ihr habt höhere Trainingskilometer und auch dann in, wie viele Einheiten macht ihr am Tag? 2?
Ja, eigentlich machen wir das ganze Jahr über eigentlich immer so 10 bis 12 Einheiten in der Woche.
Ja, die Schuhe haben ja auch keine Pause, wenn man das so sagt.
Schon, wir brauchen ja auch moderne Schäume, nicht so lange wie weniger moderne Schäume, aber sie müssen sich auch regenerieren, wie der Körper sich auch regenerieren muss, muss der Schaum auch wieder in quasi die Ursprungs Form und Eigenschaften zurückkommen, ne? Und wenn du sagst, du hast zwei Einheiten am Tag, hast du zwischendurch vielleicht dann 6 bis 8 Stunden Pause, und trägst im Zweifel sogar den gleichen Schuh, dann war der Schuh quasi auch noch müde, so wie dein Körper müde war.
Ja, voll. Und das ist auch auf jeden Fall nochmal so ein Punkt, dass man auf jeden Fall, wenn man so höhere Umfänge läuft, unbedingt mehrere Paare Schuhe haben sollte, ne? Genau aus diesem Grund eben, oder?
Durchaus. Also, ich glaube, daher kommt auch das ganze Thema Schuh-Rotation so ein bisschen. Also, wie wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema jetzt aufmachen wollen oder nicht, aber auch da gibt es, glaube ich, zwei Meinungen. Die einen sagen, ey, ich brauche, muss von verschiedensten Marken verschiedenste Modelle haben, um irgendwie meine Schuh-Rotation zu haben. Du hast eben so ein bisschen an Einladen gesagt, irgendwie damit der Fuß sich nicht hat irgendwas gewöhnt oder durch eine ungesunde Gewöhnung quasi stattfindet. Dann gibt es auch die gegenteilige Meinung, wenn man quasi einen Schuh gefunden hat, mit dem man gut zurechtkommt, dass man eben keine große Schuh-Rotation braucht. Ich glaube, irgendwo ist die Wahrheit so in der Mitte. Und zwar in dem Sinne, wenn du jetzt erstmal einen Schuh in der Technologie gefunden hast, mit dem du gut zurechtkommst, dann passt erstmal diese Marke und dieses Produkt sehr gut zu dir. Da haben wir glücklicherweise die Erfahrung gemacht, dass Trimote natürlich, was Eva gesagt hatte, dadurch, dass es sehr allgemeingültig ist, aufgrund, dass wir eben diese allgemeingültige Technologie von UTEC nutzen, die ja eigentlich nur unsere menschlichen Strukturen imitiert, also haben wir eigentlich auch von der Biologie geklaut, in dem Sinne, erstmal allgemeingültig funktioniert, aber dann kann man sagen, trotzdem macht eine Schuh-Rotation Sinn für verschiedene Einsatzzwecke, ne? Also zum Beispiel einen sehr komfortablen Trainingsschuh für lange, langsame Einheiten sozusagen und vielleicht ein bisschen dynamischeren oder schnelleren Schuh für schnelle Einheiten, Intervalle. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Hybridschuhen oder Trailschuhen, wenn ich dann halt noch andere Untergründe sozusagen hinzubringe. Aber deswegen gibt es ja halt auch irgendwie verschiedene Meinungen. Aber insofern macht schon eine Schuh-Rotation Sinn, bezogen auf die Einsatzzwecke, was ich damit laufen möchte.
Ja. In diesem Sinne auch nochmal Werbung im eigenen Sinne, da ihr jetzt gehört habt, dass ihr eure Schuhe schon auch mal rotieren solltet. Wenn ihr jetzt aber auf der Suche seid nach dem richtigen Trainingsplan für euren Herbstmarathon, dann klickt doch gerne mal rein in die Science Running Trainingspläne, die jetzt auch online sind. Also wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wie ihr euren Marathon im Herbst finishen sollt oder euren Halbmarathon in unter 2 Stunden laufen wollt oder andere ambitionierte Ziele habt, dann klickt mal gerne rein. Wir haben alles dabei, von Sub-1.10 bis wirklich Halbmarathon nur schaffen. Also klickt euch da gerne mal rein, guckt da mal durch. Und ja, das wird richtig cool. Dann schafft ihr hoffentlich eure PB und mit den richtigen Schuhen.
Am besten jetzt anfangen zu trainieren und nicht erst 2 Wochen vorher. Das will ich nur dazu sagen. Das geht in den seltensten Fällen gut. Wie ist da eure Erfahrung?
Definitiv eher anfangen, ja.
durch zu schnelle Trainingssteigerung der Umfänge hatte ich ja gerade schon als mögliche Ursache von Laufverletzungen. Klar, es muss nicht immer so sein. Und wenn ein Körper, wenn du jahrelang Leistungssport, du weißt jetzt kein Läufer, aber du hast jahrelang Leistungssport, weiß ich nicht, Fußball gemacht, dann kann dein Körper sicherlich es anders abfangen, wenn du deine Trainingsvolumina schneller steigerst als jemand, der jetzt gerade anfing. Aber genau das, was Eva und das ihr auch gesagt habt, ne, also lieber ein paar Wochen mehr einplanen und dafür dann halt gesund, im wahrsten Sinne des Wortes gesund, dem Ziel entgegenlaufen, anstatt auf Teufel komm raus und irgendwie versuchen, in 2 Wochen für den ersten Halbmarathon zu trainieren.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo viele Leute dann immer so Panik bekommen, dass man halt sagt, also schaffen, du wirst den Halbmarathon schaffen. Also physiologisch gesehen wird dein Körper den Halbmarathon schon irgendwie schaffen. Aber wenn du dich richtig...
Du hast jetzt gesundheitlich irgendwie, also Herzmuskelerkrankung oder sonst irgendwas.
Genau.
Aber ja, ich bin bei dir.
So, du wirst das schon schaffen am Ende des Tages, aber ist es dann wirklich das, was dich glücklich macht?
Und es geht auch darum, wie es dir hinterher geht. Das finde ich immer noch so einen wichtigen Faktor. So wie geht es dir dann so die paar Stunden oder auch Tage nach so einem Halbmarathon-Marathon? Aber auch, und darum geht es ja am langen Ende, wir wollen doch Spaß haben am Laufen. Und wir wollen ja auch nach so einem Event vielleicht noch weiterlaufen. Und dann macht es doch viel mehr Freude, wenn man sich darauf vorbereitet und dann mit dem nächsten Ziel irgendwie, oder ne, man hat das Ziel erfolgreich irgendwie abgehakt, und das ist doch auch genau das, wo wir alle irgendwo so drin sind. Das macht Bock auf mehr, und es gibt so diesen Kitzel, diesen Läuferkitzel, Runners High oder
richtig,
wie auch,
genau
auch immer man es nennen möchte. Aber das ist ja letztendlich genau das, wofür wir das Ganze machen. Und das soll ja Spaß machen.
Hoffentlich, genau. Ja. Hoffentlich ist das bei allen so, die zuhören. Man kann natürlich, also ein gewisser Ehrgeiz, da würde ich mich jetzt auch nicht von frei machen, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Das hat sich dann irgendwie im Laufe des Lebens so ein bisschen bedingt, glaube ich, beides, dass man Spaß daran hat, auch ein bisschen gut in was zu sein, ne, um zu gewinnen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Der Spaß am Laufen an sich, der sollte natürlich auch bei uns, würde ich sagen, im Vordergrund stehen. Ne? Egal auf welchem Leistungsniveau. Und da hilft es natürlich, wenn man halbwegs verletzungsfrei durchs Training kommt. Ne?
Allerdings, wir haben unseren Kumpel, der Derksen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so motiviert ist wie Lars Derksen. Der steht morgens aus, der springt aus dem Bett und dann plötzlich sagt er, ich hab Bock. So, das ist einfach so absolut Hammer, wenn ich den sehe. Das ist wirklich, also es macht einfach richtig Bock, dann auch selber zu trainieren, weil es einfach so motivierend auch ist für dich selbst. Und ja, ihr habt jetzt auch relativ aktuell ein neues Produkt rausgebracht, ne? Der neue Aion. Also ich bin mehr als begeistert von dem Schuh. Ich durfte ihn jetzt schon testen, tatsächlich. Und ja, das ist auch nochmal eine richtige Weiterentwicklung zu dem vorherigen Modell. Ich meine, ich habe jetzt die letzten 3-4 Jahre immer die Produkte so ein bisschen verfolgt. Und was ist denn jetzt eigentlich so anders an dem Aion 4, dass er jetzt vielleicht auch mich glücklich macht? Und ja.
Ich glaube, ganz viel steht und fällt mit dem verwendeten Schaum. Also vor allem bei dir. Du magst ja schon auch eher so ein bisschen dieses reaktivere Gefühl auch beim Laufschuh. Und wir haben jetzt halt in dem neuen Aion 4 den neuen TrueMotion Transparent Hybrid Foam, so nennt sich das. Das ist so eine Mischung aus einem TPU, aus einem TPE und EVA. Und das Ganze macht den Schuh halt, oder die Mittelsohlenkonstruktion halt sowohl leicht, bounciger, aber eben auch sehr komfortabel. Na, also du hast so eine wirklich gute Mischung, die gut abgestimmt ist, einfach für so einen Schuh, den man auf langen Läufen sehr komfortabel wie so ein Sofakissen letztendlich laufen kann. Aber du hast nicht das Gefühl, oh, der kostet mir jetzt irgendwie Energie und ne, so, sondern du hast schon das Gefühl, boah, nee, mit dem habe ich jetzt auch Bock, auch ein bisschen länger zu laufen und ich komme da wieder raus aus diesem Sofa. Ich glaube, das ist, was bei dir ganz entscheidend ist, Max.
Allerdings. also ja, ich finde zum Beispiel auch, was auch so besonders ist an dem Schuh, ist halt einfach, dass du schlüpfst. Ich finde immer sehr, sehr wichtig ist das erste Gefühl in einem Laufschuh. Also ich schlüpfe rein.
Das ist immer das Wichtigste.
Ja, allerdings. Ich schlüpfe rein und ich fühle mich direkt wohl. So, und das habe ich mit dem Aion halt einfach wirklich, weil er halt auch so ein gutes Obermaterial hat, wo du reinschlüpfst und das Besondere auch, dass die Schnürsenkel nicht drücken und sowas. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, womit sich einfach viele Laufeinsteiger beschäftigen, weil wenn man einen Laufschuh kauft, ist natürlich erstmal ein großes Investment. Ich meine, viele rechnen nicht damit, dass ein Laufschuh zwischen 150 und 200 Euro kostet. Das ist schon etwas, was dann auch schon mal ein bisschen was kostet, aber es ist halt kein 6.000 Euro Fahrrad, ne, am Ende des Tages. Also das ist dann schon das Investment auf jeden Fall wert. Genau, es ist.
Ich glaube, vor allem, wenn man nicht so viel läuft, tatsächlich, weil dann hast du den Schuh wirklich über einen langen Zeitraum an sich auch, ne, und musst eigentlich nicht so oft einen neuen kaufen, wenn du jetzt nicht so viele Umfänge läufst wie wir. Und dann lohnt es sich halt auch für das eine Mal oder die wenigen Male, die man einen Laufschuh kauft, halt neu. Dann lohnt es sich auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben und einen vernünftigen Schuh zu kaufen.
Also die Hürde tatsächlich so beim ersten Laufschuh kann ich mir schon vorstellen, dass die ein bisschen höher ist. Ne? Also das denkt man ja auch häufig gar nicht. Wobei das Bewusstsein dafür ja auch in den letzten Jahren in meinen Augen deutlich mehr gestiegen ist. Und jetzt ja auch Laufanfänger und auch mit diesem ganzen Laufboom, welcher uns begleitet so die letzten Jahre, da einfach gutes Schuhwerk am Fuß zu haben, ist ja deutlich gestiegen. Und ich finde, man merkt doch auch richtig krass den Unterschied. Also wenn sich ein Läufer aktiv dazu entschieden hat, ey, ich brauche einen guten Laufschuh oder einen neuen Laufschuh. Es gibt ja einen Riesenunterschied, ob du einen wirklich vernünftigen Laufschuh am Fuß hast oder eben, so wie du gesagt hast, so einen 80 Euro, was weiß ich.
Ne? Deichmann-Schuh.
Danke. Genau. Und man hat ja wirklich einen Mehrwert davon. Ich merke das im Freundeskreis auch immer wieder, die dann sagen, boah, ich habe endlich keine Blasen mehr beim Laufen. Ich so, du hattest Blasen beim Laufen? Also das kann man halt vermeiden, sowas, ne, wenn du einen vernünftigen Schuh am Fuß hast. Nur das muss man auch erstmal wissen.
Definitiv. Und ich glaube, es gab noch nie so viel Auswahl an verschiedenen Modellen, unabhängig von den Marken jetzt, wie heutzutage. Ne? Also es gibt jetzt echt viel. Wenn man da nichts Passendes findet, dann hat man sich vielleicht nicht genug mit den verschiedenen Modellen auseinandergesetzt. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, geht auf jeden Fall einen Schuh auch wirklich anprobieren und im Laden testen.
Ich wollte gerade sagen,
nicht 10 verschiedene Modelle online bestellen. Klar, kann man natürlich auch machen und sie dann anprobieren. Aber ja, das Allerbeste ist natürlich, in den Laden zu gehen, sich gut beraten zu lassen. Ne? Da bin ich ein großer Verfechter von. Und wenn noch besser ist natürlich, wenn du irgendwie ein Event hast und den Schuh richtig laufen kannst. Ne? Irgendwie ein Testevent. Das ist natürlich absolut Peak, sage ich mal. Aber auf jeden Fall in den Laden gehen.
Absolut. Also es hat definitiv einen Grund, warum es die Laufspezialisten und Sportfachgeschäfte letztendlich gibt. Einfach aus dem Grund, wenn man sich nicht mit dem Thema Laufschuhe auskennt, und wir sind alle in dem Sinne echt Laufschuh-Nerds, ne? Also wir kennen die verschiedenen Modelle, wir haben uns damit beschäftigt. Aber wenn man dann auch mal vor dieser Riesenwand irgendwie steht, man weiß doch nicht, was gut für einen ist. Und wie häufig haben wir dieses Dilemma dann, dass sich jemand irgendwie online dann einen Schuh kauft, weil er irgendwie gerade im Angebot war. Aber dann ist das plötzlich ein, ich weiß es nicht, Ultra-Trail-Schuh, sah einfach nur gut aus, aber ist für das eigentliche Einsatzgebiet von dem Läufer gar nicht geeignet. Oder sei es auch ein Wettkampfschuh, der jetzt hier für euch vielleicht gut passt, aber eben nicht für Brigitte, die einfach nur einen 5-Kilometer-Lauf machen möchte. Und das, finde ich, ist immer dann das, worauf es ankommt und warum einfach die Beratung auch so extrem wichtig ist dann bei unseren Laufspezialisten. Und dafür gibt es die Berater und Verkäufer dann, die dann einem den Weg weisen können.
So nette Verkäufer wie Maximilian Norris.
Ja, genau. So nette Verkäufer, die sich dann mit Eva anlegen. Genau, wäre ja auch mal ganz cool. Tillmann, kannst du uns vielleicht einfach auch mal die ganze Palette vorstellen? Ich schwärme jetzt hier so vom Aion, aber ihr habt natürlich nicht nur den Aion, ne? Also es gibt natürlich auch noch ein paar andere Modelle bei True Motion, die auch, ich glaube, der Nevos ist so der OG, ne? Also der
Mit dem Nevos hat es 2019 auf dem Markt offiziell angefangen, also 2018 wurde ja True Motion gegründet. Dann ist ja, nachdem vorher schon einiges an Forschung eingeflossen ist oder sag ich mal in diesen Ideenentwicklung und dann ist halt wirklich ein Prototypbau viel reingesteckt worden, ist 2019 der Nevos entstanden, der dann auf den Markt kam. Next Evolutionary Step ist quasi die Abkürzung davon, und wie du schon sagst, es ist quasi, wenn noch nie mit True Motion Berührungspunkte hatte und wenn mich jetzt jemand fragt, welchen Schuh kannst du mir von True Motion blind empfehlen, kann man einfach irgendwie einen Schuh für mein tägliches Training, dann ist es eigentlich immer der Nevos, das, was ich dann halt nenne, ist so. Dann vom Preispunkt her, wir haben auch ein Modell, was gerade noch günstiger ist, der Energy, ein bisschen direkterer Schuh, flachere Sohle, für die Direkter mögen das nochmal 10 Euro günstiger als der Nevos, aber er basiert quasi letztendlich von der Idee auf dem Nevos. Und Nevos ist dann, aber deswegen würde ich immer sagen, so das Einstiegsmodell in die Motion-Welt. Dann haben wir, du hast ihn schon angesprochen, den Aion, auch in der 4. Generation schon wieder Nevos. Und das ist quasi auch unser zweiter Daily Trainer, wenn man das so nennen kann. Und einfach nochmal komfortabler, luxuriöser. Also was du auch gerade gesagt hast, vom Reinschlüpfen, da ist immer noch hochwertigere Materialien verbaut. Auch eine sehr schöne, ist jetzt sehr nerdig, aber eine sehr schöne Einlegesohle. Das ist, glaube ich, das, was du dann auch so spürst. So ein Open Cell Memory Foam, die sich dann auch so an deinen Fuß so ein bisschen anpasst und sich das auch merkt. Also deswegen nochmal komfortableres Obermaterial, mehr Dämpfungsmaterial, durchgängige Mittelsohle. Ne, dadurch hast du auch nochmal ein noch harmonischeres Abrollverhalten als beim Nevos. Und on top haben wir quasi Franchise-Level, quasi höchsten, auf dem höchsten Level zu haben, haben wir noch den Vichara. Der sitzt quasi vom Komfortniveau und von der ganzen biomechanischen Ausreifung mit so Gimmicks, die dann wirklich sehr nötig sind, wie eine Flexkerbe am Großzehengrundgelenk, um eben dieses Großzehengrundgelenk auch noch zu entlasten, aber sie ist eben auch biomechanisch optimal zu nutzen. Im Portfolio ist dann auch unser aktuell teuerster Schuh im Portfolio. Damit deckt das quasi unsere drei Daily Trainer Modelle ab. Good, Better, Best sozusagen im Franchise-Sprech. Vom Nevos und vom Aion haben wir noch eine sogenannte Elements-Variante, Nevos Elements und Aion Elements. Letztendlich die Basis ist das gleiche Modell jeweils, also der Straßen-Nevos und der Straßen-Aion hat dann aber noch ein Obermaterial, was wasserabweisend und schmutzabweisend ist, in dem Sinne, und halt noch ein profilierteres Außensohlenmaterial, um einfach ein bisschen mehr Grip zu haben, eben auch so Es ist jetzt kein Trailschwimmen, also wirklich so, ich gehe jetzt mal irgendwie bei schlechtem Wetter laufen oder ich gehe halt mal hier irgendwie, gerade hier in Köln, im flachen Land irgendwie im Wald laufen, bisschen vielleicht so leichte Höhen, ein bisschen Bergische rein, dafür ist es halt optimal. Und dann haben wir, ich glaube, Johnny, du läufst den auch sehr gerne, den Solo 2, Mocky ist ja auch Mockys Lieblingsschuh, also quasi unser schneller Schuh für schnelle Trainingseinheiten, Intervalle oder auch Wettkämpfe, hat bewusst kein Carbon, weil wir müssen dieses Thema nicht aufmachen, aber die Carbonplatte verändert natürlich auch, wo dann der Kraftangriffspunkt sitzt und führt einfach auch nochmal zu stärkerer Belastung, insbesondere an Achillessehne und Wade. Und wir können nicht guten Gewissens erzählen, unsere Schuhe reduzieren das Risiko für Laufverletzungen und bauen aber einen Schuh mit Carbonplatte, der ja eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Klar, also man kann, wenn du professionelle Läuferin bist, darauf hintrainierst, die ganze Muskulatur darauf hintrainiert hast, dann funktioniert das alles. Aber jetzt für den 0-15 Läufer, der jetzt mal einen Wettkampf läuft und diesen Schuh nicht irgendwie diese ganze Muskulatur dafür nicht hintrainiert hat, erhöht es einfach das Risiko für Laufverletzungen. Deswegen haben wir keinen Carbon in unseren Schuhen, haben aber einfach einen sehr schönen Bocker da integriert. Johnny, du kannst es, glaube ich, bestätigen. Der dann das Abrollen einfach sehr harmonisch macht. Leichterer Nitrogen Foam, leichteres Obermaterial als viel dünner und eine sehr gut abgestimmte Mittelsohle, die dann einfach auch das Abrollen einfach verbessert sozusagen. Und dann kommt jetzt heute der 6. Juli, in 10 Tagen kommt da noch ein neuer Trailschuh von uns auf den Markt, in der Pariah. Also machen wir uns auch, wagen uns mal in das Trail-Segment. Ich glaube auch ein sehr, sehr spannendes Produkt, wo wir einfach mal unsere UTEC-Technologie quasi adaptiert haben, eben für Eigenschaften im technischen Trail.
Richtiges Sneak Peek hier, ja. Sehr crazy.
Ja, wobei ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt, aber wird ungefähr dann wahrscheinlich frühestens zu dem Zeitraum kommen, wenn die Schuhe schon auf dem Markt ist, deswegen verrate ich nicht zu viel an der Stelle.
Ja, schauen wir mal, wann wir das Ding raushauen, aber es könnte schon sein, dass es ungefähr zu dem Zeitpunkt sein wird. Aber was ich noch sagen wollte, ist zu den Carbon-Schuhen tatsächlich, ne? Das ist ja auch so ein Thema, dass viele denken, sie müssen jetzt einen 5-Stunden-Marathon in Carbon-Schuhen laufen. Also da würde ich auf jeden Fall von abraten. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht darf, wenn man ein bisschen langsamer unterwegs ist, das auf gar keinen Fall. Also ich will hier kein Pace-Shaming betreiben, aber es ist nun mal wirklich so, dass der Schuh, also diese Technologie der Carbon-Schuhe, die macht dann Sinn, wenn man auch eine gewisse Dynamik in den Schuh reingeben kann, die der Schuh ja auch zurückgibt. Und wie du hast es angesprochen, viele, die sind einfach gar nicht darauf trainiert, so einen Schuh zu laufen und kommen damit nicht zurecht und verletzen sich halt eher. Und genau da ist der Solo 2 dann eben, eine sehr gute Alternative, glaube ich.
Definitiv auch zum Thema Carbon-Schuhe. Letztendlich ist das immer eine freie Entscheidung, ne, von dem Läufer selber. Und ich glaube, ihr sagt ja selber auch, dass wenn man das Tempo laufen kann und die Geschwindigkeiten hat, dass es dann auch einfach Bock machen kann. Ne? Und genauso ist es dann auch, wenn da jemand Bock drauf hat, ja, dann soll er doch bitte Carbon-Schuhe laufen. Und wenn er davon Mehrwert spürt, optimal. Aber jetzt so für das tägliche Training. Und man muss sich immer hinterfragen, mit welchem Zweck oder für welches Einsatzgebiet braucht man denn den Laufschuh? Und worum geht es am Ende? Welche Ziele habe ich selber auch? Und wenn das Ziel ist, einfach möglichst langfristig gesund zu laufen, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die richtige Wahl. Aber ich wollte noch einmal auf das Thema eingehen. Ihr habt ja anfangs gesagt, oder du hattest ja auch so mit der Plantarsehne Probleme. Und das sind ja wirklich so diese ganz klassischen Themen. Wir haben das meiste oder das häufigste verletzte Gelenk in unserer, oder beim Laufen ist letztendlich das Kniegelenk. Dann kommt die Achillessehne. Und dann haben wir auch so Shinsplints und Plantarfasziitis und sowas. Das ist ja schon extrem, ne? Gerade bei Läufern. Und weil Tilman das gerade mit dem Vichara so angesprochen hatte, mit der Flexkerbe beispielsweise auch und der UTEC-Technologie, durch diese letztendlich hohle Konstruktion kann die Plantarsehne wunderbar arbeiten. Ne? Also wir haben die letztendlich ausgespart. Und das ist genau der Unterschied letztendlich zu diesen Carbon-Schuhen, die letztendlich diese platte, starre Sohle darunter haben, dass der Fuß einfach arbeiten kann. Ne? Also letztendlich das was ihr als Läuferwehwehchen hattet, dass man das Ganze damit auch angehen kann.
Ja, das war auch eine Zeit, da bin ich noch Hindernis gelaufen, das hat vielleicht auch nicht geholfen. Aber sehr interessant. Ich glaube, bevor wir den Rahmen jetzt komplett sprengen, wir haben schon einige Themen aufgemacht, die man auch vielleicht dann nochmal in drei anderen Folgen besprechen könnte. Aber sehr, sehr interessante Insights von euch. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen zwar nicht das letzte Mal, Max.
Ja, auf jeden Fall. Wir können gerne nochmal über sonst was, Laufschuhe reden, sehr, sehr gerne. Ich glaube, es ist auch eines unserer Lieblingsthemen und auch einfach ein Thema, weil es halt auch sehr, sehr viele Läufer einfach beschäftigt. Dementsprechend, ja.
Ich glaube, Eva, wenn du den Dr. Brüggemann hier mal einlädst, dann müssen wir ein paar mehr Stunden mitbringen, ne? Wenn er über das Thema referiert.
Wir können eine Serie draus machen.
Ja, genau.
Da können wir alle Themen mal durchgehen, wie Mechanik und
Genau, und in diesem Sinne würde ich einfach an euch Läufer da draußen appellieren, kauft euch vernünftige Laufschuhe, geht zum Schuhladen eures Vertrauens und kauft da einen vernünftigen Schuh. Versucht gar nicht erst irgendwie sowas auszuprobieren mit irgendwelchen Deichmann-Schuhen oder irgendwelchen Schuhen, die nicht vernünftig gedämpft sind, denn das bringt euch nichts. Ihr wollt Spaß am Laufen haben, ihr wollt dauerhaft Spaß am Laufen haben und ihr wollt das Ganze fortsetzen. Und umso kontinuierlicher ihr trainiert, umso besser werdet ihr am Ende des Tages. Und genau.
Ich glaube, das ist ein super Bogen zu dem, was ihr auch am Anfang gesagt habt, weil, und ich habe das auch zwischendurch einmal gesagt, am Ende wollen wir als Läuferinnen und Läufer einfach laufen. Und gerade auch als Laufanfängerin, als Laufanfänger ist es so ärgerlich, wenn ich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nach ein, zwei Läufen irgendwie Schmerzen habe, dass ich wieder aufhöre und letztendlich, oder auch bei einem Ziel, wo ich mich vorbereite, dann das Training abbrechen muss, weil ich halt einfach Schmerzen habe. Und du sagst es am Ende des Tages, einfach, wenn man sich einfach gute Schuhe kauft und dann schon mal dieses Risiko dann schon mal minimiert, an den anderen Sachen kann man dann immer persönlich arbeiten, was ich auch schon, was ja noch dazu kommt, einfach mit richtiger Trainingssteuerung.
Genau.
Bei euch, ne?
Genau. Merkt euch das. Aber das gilt auch für den normalen Läufer. Genau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das heute auch schon für die heutige Folge. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback von euch und vielleicht erwartet euch auch noch eine kleine Überraschung von TrueMotion in den nächsten Tagen, Wochen. Könnt ihr dann ganz sicher mal auf unserem Instagram-Kanal verfolgen. Genau, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Nächste Woche haben wir hoffentlich Lotte wieder dabei, wenn sie sich nicht drückt, wie sonst.
Kommt auf die Themenfindung an, ne?
Genau, und in diesem Sinne noch einen schönen Resttag.